Resource Management CEI, der Podcast für Pilotinnen und Piloten, der Podcast für sicheres Fliegen. Hallo, guten Tag und willkommen bei der Oktoberausgabe des Piloten-Podcasts. Diesmal der zweite Teil zu Kommunikation im Cockpit. Worum geht es in der heutigen Folge? Im Wesentlichen geht es um den Begriff des Briefings. Briefings verstanden als ein Informationsaustausch aller beteiligten Personen. Das kann Kapitän und Co-Pilot sein, das kann im Extremfall sogar ein nicht fliegerisch gebildeter Mitflieger sein, wenn ich mit dem Ultralight manchmal durch die Gegend fliege und einen Fluggast dabei habe, so lasse auch ich den nicht über meine Absichten im Unklaren. Das Inhaltsverzeichnis für heute. Wir beschäftigen uns also mit diesem Ausdruck Briefing. Wir werden sagen, wer, was wird gebrieft, wann wird gebrieft und schauen uns dann im Speziellen besondere Formen des Briefings an. Eines ist das Joint Briefing, das gemeinsame Briefing, dann das Takeoff Briefing vor dem Start, das Approach Briefing für den Anflug und einige Sonderfälle. Erste Frage: Wer soll briefen? In erster Linie natürlich der verantwortliche Pilot. In einer größeren Crew wird der Kapitän mal koordinieren sein Briefing. Wenn es eine Kabinenbesatzung gibt, wird die Flugbegleiterin, der Flugbegleiter in charge dieses Briefing durchführen. Und es gibt eine spezielle Sonderform, das ist das Joint Briefing, wo Piloten, Pilotinnen und Flugbegleiter gemeinsam ein Briefing durchführen. Es gibt aber auch Situationen, wo das Briefing von der Funktion her vorgegeben ist. Diese Situation ist, wenn ein Pilot der fliegende Pilot ist, Pilot Flying, und der andere Pilot ist der assistierende Pilot, Assisting Pilot oder auch Pilot Monitoring genannt im Englischen. Dann führt natürlich der fliegende Pilot das Briefing aus. Das ist typisch für ein Anflugbriefing, für ein Approach-Briefing. Die letzte Frage: Wann soll ein Briefing durchgeführt werden? Es kommt nicht sehr gut, wenn man ein Briefing in einer Flugphase hoher Arbeitsbelastung durchführt. Deswegen, die guten Briefings finden alle in Phasen statt, wo die Arbeitsbelastung im Cockpit relativ gering ist. Das heißt, der Profi hat ein Gespür dafür, wann kann er ein Briefing machen, wann gibt es keine anderen Störfaktoren, und dieses Briefing wird dann auch recht erfolgreich sein. Erste Briefingform, das Joint Briefing, das gemeinsame Briefing. Das trifft natürlich Flugzeuge mit einer eigenen Kabinencrew. Die kann von einem Turboprop mit nur einem Flugbegleiter bis zu den sehr großen Flugzeugen, die heute unterwegs sind, wo die Kabinencrew 20 und mehr Personen umfassen kann, gehen. Hier treffen sich die Cockpit-Crew und die Kabinencrew. Das Ereignis ist relativ kurz. Der Inhalt betrifft direkt den Flugablauf. Wie lang dauert es? Wie sind Wetterbedingungen? Was ist jeweils für den anderen wichtig? Zum Beispiel Turbulenzen, Turbulenzgebiete sind wichtig für die Kabinencrew in der Gestaltung des Kabinenservices. Andererseits ist es für Piloten wichtig zu wissen, gibt es spezielle Passagiere, gibt es Rollstuhlpassagiere, sind da Koordinationstätigkeiten notwendig. Außerdem braucht es wahrscheinlich eine gewisse Zeit, die die Piloten in ihren Überlegungen berücksichtigen müssen. Dieser allgemeine Austausch von Informationen erfüllt aber noch einen sehr wichtigen zweiten Aspekt. Aus Untersuchungen dieses Joint Briefings geht hervor, dass der soziale Effekt dabei enorm wichtig ist. Obwohl es von der Dauer her nur wenige Minuten bis vielleicht 10 Minuten dauert, so ein Joint Briefing, ist das speziell beim Dienstbeginn von äußerster Wichtigkeit. Hier kann man vor allem auch Wertschätzung vermitteln, dass der Kapitän sich interessiert, mit wem arbeitet er zusammen, dass man auch festlegt, wo sind Barrieren, respektive welche Barrieren bestehen ganz sicher nicht. Es geht darum um Einladungen ins Cockpit. Wer von der Kabinenbesatzung ist im Cockpit willkommen? Ich hoffe, alle können sich einmal ganz kurz auch zurückziehen aus dem Passagierbereich. Und diese soziale Funktion des Joint Briefings hat wieder eine Rückwirkung auf die Sicherheit. Hier bekommen Flugbegleiter auch die Sicherheit. Sie können, wenn ihnen irgendetwas ungewöhnlich erscheint, ein Geräusch, ein Erscheinungsbild, vielleicht eine austretende Flüssigkeit, das sofort ohne Umwege oder je nach Vereinbarung über den Vorgesetzten, den Börser oder Senior-Flugbegleiter direkt im Cockpit melden. Und sie haben auch die Sicherheit, wenn es sich um einen falschen Alarm gehandelt hat, dass hier nicht allfälliges Lustigmachen dann Platz greift, sondern sie haben die Sicherheit, das ist erwünscht. Jede Art von Information, die vielleicht eine sicherheitsmäßige Auswirkung hat, ist im Cockpit willkommen. Vor dem Start, das wichtige Briefing ist das Take-off-Briefing vor dem eigentlichen Anlassen der Triebwerke. Dieses Take-off-Briefing sollte strukturiert sein. Es wird typischerweise durchgeführt durch den Pilot, der tatsächlich auch den Start durchführt, den Pilot Flying. Und in dieser Struktur, die dieses Take-off-Briefing hat, die nebenbei bemerkt bei vielen großen Fluggesellschaften natürlich genau vorgegeben ist, sollte als wesentliche Elemente drinnen sein die Abflugroute, Standard Instrument Departure, wenn anwendbar, was passiert bei einem Triebwerksausfall vor einer Schlüsselgeschwindigkeit, die bei Jets 80 Knoten beträgt. Da bleibt man im Allgemeinen auf jeden Fall stehen für jeden Fehler, der auftritt. Nach 80 Knoten wird es für Jets durchaus schon kritisch, noch einen Startabbruch durchzuführen. Bei besonders kritischen Ausfällen wird aber trotzdem erfolgen, bis dann die Entscheidungsgeschwindigkeit V1 kommt, ab der auf keinen Fall mehr ein Startabbruch durchgeführt wird. Diese drei Teile sollten im Take-off-Briefing vorkommen. Aber das Wichtige ist hier jetzt nicht etwas auswendig Gelerntes herunterzubeten, eine Struktur aufzusagen, die in einem Handbuch, in einem Manual steht, sondern diese Elemente in Beziehung zur aktuellen Wirklichkeit zu setzen. Das heißt, die Wetterbedingungen, die momentan herrschen. Ich sage, oh, heute regnet es. Wir werden diesen Start mit nasser Piste rechnen. Wir rechnen damit, wir haben schlechte Sichtverhältnisse. Vielleicht wir brauchen die Scheibenwischer auf höchster Stufe. Man könnte hineinnehmen Besonderheiten der Flugsicherung. Wir sind auf einem Platz, wo das Englisch der Flugsicherung vielleicht schwer verständlich ist, wo es gewisse Sprachbarrieren gibt, weil auch für die Flugsicherung Englisch nicht die Muttersprache ist. Es gibt Besonderheiten, ist der Mode S-Transponder am Boden schon einzuschalten, nicht einzuschalten. Besonderheiten werden Baustellen, ein Briefing, wie komme ich überhaupt zur Piste hinaus, kann ich den Standardweg nehmen, den normalen Weg, oder gibt es da Besonderheiten? Die finde ich natürlich auf der ATIS, der Automatic Terminal Information Service. Ich finde das in den NOTAMs, Notices to Airmen, und es könnte auch sein, dass in meiner Maschine nicht alles hundertprozentig funktioniert, der Ausfall aber so geringfügig ist, dass die Flugdurchführung trotzdem erfolgen darf. Das wäre bei großen Flugzeugen der gewerblichen Luftfahrt die Minimum-Equipment-Liste, die auch da hineinspielt. Soweit zu den fachlichen Dingen. Wie schaut es jetzt aus mit dem Ton des Briefings? Ich kann sagen, und das, oder ich kann das Ganze interaktiv gestalten. kann durchaus mit meinem Kollegen, mit meiner Kollegin in einen Dialog treten, schon während des gesamten Briefings. Und das ist eigentlich die Erkenntnis des modernen CRM, ist es viel besser als meine Geschichte herunterzubeten und zum Schluss zu sagen, noch Fragen, weil dann ist es äußerst unwahrscheinlich, dass da hier noch weitere Fragen kommen. Wie schon vorhin erwähnt, sollte dieses Briefing natürlich in einer Periode geringer Arbeitsbelastung sein. Das heißt, es spricht überhaupt nichts dagegen, dieses Take-off-Briefing zu machen, solange das Flugzeug noch in der Backposition steht und die Triebwerke noch gar nicht angelassen. Das Anflugbriefing, das Approach-Briefing, ganz ähnlich wie bei dem Take-off-Briefing, gibt es auch da eine Struktur, die bei vielen Fluggesellschaften auch im Handbuch vorgegeben ist. Es geht darum, wie führen wir den Anflug durch, wo ist die Freigabegrenze, das Clearance-Limit, was für eine Art von Anflug wird durchgeführt. Je nachdem, wie man mit dem Handbuch umgeht, wenn beide Piloten, und das sollte der Normalfall sein, eine Anflugkarte direkt vor sich haben, dann sollte auch eine Verifizierung stattfinden, dass beide dieselbe Anflugkarte vor sich haben, dass beide Anflugkarten dasselbe Revisionsdatum aufweisen. Sicher gibt es da auch noch ganz neue Aspekte bei den Electronic Flight Bags, die jetzt erst ganz langsam im Kommen sind. Und dann sollte dieses Anflugbriefing durch den fliegenden Piloten, den Pilot Flying, erfolgen. Hier wieder die Struktur des Anfluges, die wichtigsten Höhen, die wichtigste Konfiguration, welches Klappensetting gewählt ist und dann natürlich auch den Fehlanflug. Was mache ich, wenn ich am Minimum nicht sehe oder wenn irgendetwas während des Anflugs nicht zu meiner Zufriedenheit verläuft, dann möchte ich durchstarten. Dieses Go-Around-Briefing, was machen wir dann, ist äußerst wichtig. Dazu gehört natürlich auch, wie ist das Gelände dort strukturiert, die Minimum Safe Altitudes, wie setze ich meine Navigationshilfen, das NAV-Aid Setting und zum Schluss, wenn ich gelandet bin, welches Rollverhalten habe ich, wie will ich von der Piste herunterrollen, will ich sehr stark bremsen, um einen frühen Abrollweg zu nehmen, weil hinter uns möglicherweise schon eine weitere Maschine im Anflug ist, wie es auf stark beflogenen Flughäfen ja oft vorkommt, wenn wir zum Beispiel nach London Heathrow fliegen oder auch in Frankfurt, ist einem die Flugsicherung sehr dankbar, wenn man rasch die Piste frei macht. Und genauso wie beim Take-off-Briefing kommt es jetzt wieder darauf an, nicht etwas auswendig Gelerntes herunterzubeten, sondern das in Bezug zu den aktuellen Bedingungen zu setzen. Welche Wetterbedingungen erwarte ich? Regnet es? Was erwarte ich für eine Wolkenuntergrenze? Ist vielleicht ein starker Seitenwind da? Ist es möglich, dass es hier spezielle optische Erscheinungen gibt? Kennt jeder, der zum Beispiel die Insel Kos anfliegt, wenn man von Süden kommt, fast canyonartig erweitert sich da das Tal. Man kommt sich relativ hoch vor und die Piste liegt aber am oberen Rand dieses Canyons, das braucht schon einige Disziplin, da auf einem 3 Grad Gleitweg verlässlich zu bleiben. Oder wer Thessaloniki anfliegt, die Piste 34, hier genau das unterschiedliche Erscheinungsbild, förmlich rutscht man über einen Hang hinunter Richtung Piste mit dem optischen Illusion und dem Wunsch, eher spät in der Piste aufzusetzen, was bei der nicht allzu üppigen Pistenlänge in Thessaloniki auf Piste 34 nicht sehr günstig ist. Also auch hier besondere Disziplin notwendig. Alles das, wirkliche Bedingungen, was erwarte ich in vielleicht einer dialogischen Form, ist das ideale Approach-Briefing, das Anflug-Briefing. Und jetzt noch eine wichtige Frage, wann mache ich das? Auch dazu gibt es wieder eine Untersuchung. Der in CRM-Kreisen recht berühmte Professor Helmreich von der University of Texas in Austin hat hier sehr viel Forschungsarbeit geleistet und er hat ein sehr, für mich sehr erstaunliches Ergebnis nachweisen können, dass viele Piloten gefühlsmäßig wahrscheinlich schon vermutet haben. Und zwar, wenn man das Anflugbriefing bereits im Reiseflug macht, in einer ruhigen Flugphase, wo ich noch im Reiseflug bin, bevor ich überhaupt mit dem Sinkflug begonnen habe, habe ich eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, einen stabilisierten Anflug durchzuführen. Das heißt, Briefing durchführen, wenn ich noch im Reiseflug bin. Die Firma des Flugzeugs, das ich fliege, Boeing, hat das sogar in ihre Checklisten inzwischen eingebaut. Es wurde ein Descent-Check vor kurzem eingeführt. Dieser Descent-Check ist am Beginn des Sinkflugs durchzuführen. Und einer der Punkte ist, das Anflugbriefing, das Approach-Briefing schon durchgeführt worden? Das heißt, damit zwingt quasi uns Boeing genau dieses Briefing bereits im Reiseflug durchzuführen. Ich höre jetzt, dass der eine oder andere Podcast-Hörer sofort einen Widerspruch einbringt. Was ist, wenn ich im Reiseflug die Pistenrichtung noch nicht weiß, die Anflugart noch nicht weiß? Ich bin ja noch gar nicht in Funkkontakt mit der Anflugkontrollstelle, dem Approach-Controller. Antwort von Professor Helmreich, dem ich genau diese Frage persönlich gestellt habe. Peter, no problem. You will have a feeling how the approach will be contacted. Damit meint er, als Pilot wird man in vielen Fällen trotzdem ein ganz gutes Gefühl haben, welche Pistenrichtung, welche Anflugart kommen wird. Könnte sein durch den Wetterbericht, dass ein ausgeprägter Wind ist. Viele Flughäfen haben auch bevorzugte Pistenrichtungen für Start und Landung bei Niedrigwindbedingungen. Und wenn es einmal nicht stimmt, gibt es laut Helmreich keinerlei Evidenz, wenn man ein Rebriefing macht. Das heißt, wenn ich Wien anfliege, die Piste 29 gebrieft habe und die im Anflug, dann bekomme ich eine Reclearance und es heißt, nein, es kommt doch die Piste 34, dann mache ich ein Rebriefing, bei dem ich nur mehr die wichtigsten Punkte für die Piste 34 erwähne. Das ist wesentlich kürzer, ist sehr schnell durchgeführt und laut der Untersuchung von Professor Robert Helmreich gibt es dann keinerlei Evidenz, dass Piloten, die so ein Rebriefing machen, eine erhöhte Anzahl von unstabilisierten Anflügen haben. Also, das Schema des frühen Briefings wirkt auf jeden Fall. Zum Abschluss noch, es gibt auch Sonderfälle von Briefings, die im Reiseflug, im Cruise auftreten können. Was könnte das sein? Na, Single Engine Service Ceiling. Welche Höhe kann ich halten, wenn jetzt ein Triebwerk ausfällt? Oder auch bei stärkeren Flugzeugen, das ist auf der Boeing 737 kein großes Problem, aber sehr wohl auf Propellerflugzeugen und Turboprops, die ich früher geflogen bin. Aber auch auf der 737 gibt es ein Problem bei Depressurization, beim Druckverlust in der Kabine, da die Sauerstoffversorgung für die Passagiere doch eine relativ limitierte Zeit hat und man innerhalb dieser Zeit dann auf eine Höhe unter 10.000 Fuß, 3.300 Meter abgesunken sein muss. Und das kann über hohen Gebirgszügen, über Hochländern durchaus problematisch werden. Für uns ein Spezialfall ist, dass über dem Iran gibt es Flugstrecken, wo man sich dann besondere Escape Routes, Ausweichrouten im Fall eines Verlusts der Druckkabine überlegt und diese Überlegungen fließen dann in ein spezielles Briefing im Reiseflug ein. Eine weitere Möglichkeit für Briefings wäre bei Systemausfällen, wenn etwas während des Fluges nicht mehr so funktioniert, wie es sein sollte, kann man ein Briefing machen oder sollte man sogar ein Briefing machen nach den von uns jetzt aufgestellten Regeln. Vielleicht auch unter Einbeziehung der Kabinenbesatzung, um diese Situation zu lösen. Damit wünsche ich allen noch einen schönen Oktober. Auf Wiederhören, Happy Landings, bis zum November. Das war der CRM-Podcast für Pilotinnen und Piloten. Einmal im Monat ein Denkanstoß für sicheres Fliegen.